Liebe Gemeinde, Jesus, Herr, König, Friedefürst. Ich denke, wir feiern Weihnachten. Ja, das tun wir in der Tat. Wir feiern den Geburtstag Jesu. Wenn ein Geburtstag gefeiert wird, wenn wir Geburtstag haben, dann stellen wir auch nicht Babybilder überall hin, sondern wir freuen uns über das, was im Lauf aus dem geworden ist, der Geburtstag hat. Darum gehört auch aus dem Grund schon, zu Weihnachten dazu zu sagen und zu verinnerlichen, was ist aus dem Jesus eigentlich geworden? Was ist aus der Botschaft von Weihnachten geworden? Und wir werden sehen, dass es sehr, sehr viel mit jedem Einzelnen von uns persönlich zu tun hat. Jesus ist nicht das kleine Kindlein in der Krippe, über das wir staunen. Wir werden nie genug haben, darüber zu staunen. Wir werden zum Schluss des Gottesdienstes mit dem Lied darüber staunen. Aber es geht doch über das hinaus. Und so wollen wir ein wenig den Blick weiten von der Nacht in Bethlehem hin zu dem Jesus, an dem wir glauben und auf den wir warten. Wenn wir das Stichwort Weihnachtsgeschichte hören, dann denken wir ja an zum Beispiel die Lukas-Geschichte, die wir gestern bedacht haben, oder andere, wie bei Matthäus, der von den fernen Weisen aus dem Morgenland berichtet. Aber es gibt auch beim Apostel Paulus eine Mini-Weihnachtsgeschichte, die dann den Bogen sehr weit spannt. Und die finden wir im Brief an die Gemeinde in Galatien, in der heutigen Türkei gelegen, Kapitel 4, Vers 4 bis 7. Es beschreibt, was passiert, wenn Menschen dieser Botschaft Glauben schenken. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, um die, die unter dem Gesetz waren, zu erlösen, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Darum feiern wir Weihnachten. Diese Zeit war vor etwa 2000 Jahren gekommen, als das Römische Reich alle Länder rund um das Mittelmeer erfasste bis hin zu den Germanen. Was war denn das für eine Zeit, von der Paulus schreibt, dass sie damals erfüllt war, sodass Gott seinen Sohn gesandt hat? Der Weg der Menschheit war damals auf einem Tiefpunkt angelangt. Es herrschte damals die sprichwörtliche römische Dekadenz, der Verfall der moralischen Sitten und unglaubliche Zügellosigkeit, die sich dort im Römischen Reich breit gemacht haben. Das Böse war bis zu einem gewissen Grade ausgereift. Das Römische Reich war ein Vielvölkerstaat und im Pantheon, also in dem Heiligtum in Rom, wo alle Götter Zugang hatten, fanden noch alle Götter der Völker ihren Platz, damit sie auch bereit waren, sich nun diesem Römischen Reich zu unterstellen. Aber dabei kam es zu einer Vermischung dieser ganzen Religionen. Die Menschen waren der Religionen überdrüssig geworden oder sie fragten nach der Wahrheit, die in den Religionen nicht zu finden war. Der Weg der Menschheit stand an einem kritischen Punkt. Die Zeit schien abgelaufen zu sein. Aber, und das ist das Geschenk, weshalb wir die Geburt Jesu feiern, es war nicht das Zeitenende angekommen, sondern die Zeitenwende war da. Wir müssen vielleicht neu lernen, darüber zu staunen, darüber, dass die Geburt von Bethlehem Wendepunkt der Weltgeschichte sein soll. Für damalige Ohren muss das ziemlich anmaßend geklungen haben. Was sollte denn dieses, was in Bethlehem geschehen ist, mit der Welt zu tun haben? Aber dieses Wort sollte sich erfüllen. Ein Vierteljahrhundert oder einige Jahrhunderte später, als der christliche Glaube sich überall ausgebreitet hatte, fing man an, die Zeitrechnung zu verändern. Nicht mehr die Gründung der Stadt Rom war die Zeitenwende, sondern es kam die Zeit, wo man entschieden hat, dass die Geburt Jesu die Wende der Zeiten sein soll. Und deshalb zählen wir heute in der Geschichtsschreibung vor Christus und nach Christus. Interessanterweise war es ursprünglich Ostern gewesen. Man hat sich aber dafür entschieden, Weihnachten die Ankunft Jesu zur Zeitenwende zu machen. Und ich glaube, zu Recht. Denn das Kommen Gottes in Jesus in die Welt hat die Zeit gewendet. Golgatha und Ostern sind daraus entstanden. Wie unterscheiden sich nun die Zeiten vor und nach der Geburt? Das muss ja doch irgendwie unterschiedlich sein. Nun, der Mensch, der doch zur Freiheit berufen und geschaffen war, hatte sich immer mehr abgewandt von seinem Schöpfer in der damaligen Zeit schon. Menschen, die Gott den Rücken kehrten, sind stattdessen aber unter den Einfluss anderer Mächte und Gewalten gekommen. Paulus nennt sie Elemente der Welt, elementare Bedürfnisse, wie die menschlichen Triebe. Unter Trachten und Streben machen Menschen zu ihren Sklaven. Elementare Ängste treiben die Menschen um. Denn wer sich aus der Hand des Schöpfers emanzipiert, sich herauswindet aus der Hand des Schöpfers, der hat seine Urgeborgenheit verloren und ist darum getrieben von Ängsten und er weiß keinen Rat. Und diese Art, diese Angst treibt Menschen von jeher schon anderen Mächten zu. Sie wenden sich dem Aberglauben zu. Mächten und Geistern, Spiritismus, Okkultismus. Elementare Mächte des Teufels machen Menschen zum Spielball, die sich aus der Hand Gottes heraus winden. Der Endpunkt dieser Entwicklung war gekommen. Jesus betrat vor 2000 Jahren einen Planeten von Sklaven, die von diesen elementaren Bedürfnissen, Ängsten und Mächten versklavt waren. Versklavte Kreaturen, nur eine Karikatur früherer Würde, ein Schatten ihres ursprünglichen Wesens. Und dieser zum Sklaven gewordene Mensch versklavt wie der andere, wer vergreift sich an der Würde anderer Menschen und entstellt das Bild Gottes in den Menschen durch ungevorstellbare Grausamkeiten bis hinein in unsere Tage. Das Volk Gottes Israel, nun dieses Volk, dem eigentlich doch das Gesetz gegeben war, zum Leben, ist war längst an dem Gesetz gescheitert. Nicht wegen des Gesetzes, sondern wegen sich selbst. Weil die Sünde, die Macht der Gottestrennung, der Sog hin zum Bösen stärker war. Und Jesus muss ihnen vorhalten, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht, das sagt er deinem Volk zuerst. Also waren alle Völker der Welt, auch Israel damals, vollkommen verloren. Und es gab nur eine Hoffnung, es müsste jemand kommen, sie zu erlösen. Es müsste jemand als Retter kommen, als Heiland, der das Heil bringt. Und was tat Gott? Gott hat die Welt nicht heimgesucht mit Strafe und Vergeltung, was er hätte tun können. Sondern Gott hat diese Welt heimgesucht mit seinem grenzenlosen Erbarmen, weil diese Versklavung der Menschen ihm das Herz brach. Er konnte nicht mehr zusehen. Es ist erschienen die rettende Gnade Gottes für alle Menschen, sagt Paulus später an Titus. Und als Zeichen, als den Retter der Welt, sandte Gott Jesus zu uns. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also wie jeder andere Mensch auch geboren, ohne Sonderregeln. Und unter das Gesetz getan. Jesus wurde allen Forderungen des mosaischen Gesetzes unterworfen, angefangen am achten Tag nach seiner Geburt, wo er nach dem Gesetz im Tempel beschnitten wurde. Paulus sagt, er entäußerte sich selbst. Er legte seine unumschränkte Macht und Freiheit einfach ab und nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven an. Er unterwarf sich freiwillig den Machthabern und Rechthabern dieser Welt. Ein Augustus, der Erhabene, konnte bestimmen, wann er und wo er geboren wurde, vordergründig jedenfalls. Und er unterlag auch den Gesetzen seiner Zeit wie seine Zeitgenossen. Und trotzdem, in seinem Inneren, in seinem Geist, blieb er doch ganz frei, blieb er doch ganz aufrecht, blieb er seinem Gott und Vater in Liebe zugewandt. Das sehen wir in seinem Leben. Jesus bewahrte sich stets seine Menschlichkeit, auch wo er unmenschlich behandelt worden ist. Jesus ließ sich nicht verbiegen und vor den Karren anderer spannen. Jesus war nicht käuflich. Jesus hat sich nicht korrumpiert. Er hat nicht die Methoden seiner Zeit angewendet, um sich Vorteile zu erschaffen. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt und damit vollends seine Würde und Freiheit, so schien es, beraubt. Am Kreuz sehen wir in letzter schrecklicher Klarheit, was dies Knechtsgestalt Jesu war, dort, wo er unter der Last unserer Sünde, unserer Gottlosigkeit war und starb. Aber äußerlich all dem unterworfen, blieb er doch innerlich frei, bewahrte er sich seinen aufrechten Gang, war ungebeugt in seinem Geist ganz Sohn seines Vaters, der Einzige, der das sich bewahren konnte. Und das war so eindrücklich, dass dem hartgesottenen römischen Hauptmann an seinem Kreuz, dem Legionär, die Bemerkung entfuhr: Wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Welch ein Tiefblick hatte dieser Mensch, der unter dem entwürdigenden Sterben des Sohnes Gottes die Würde des Sohnes Gottes wahrgenommen hat. So unscheinbar und verkannt es auch sein mag, damit, mit dem Kommen Jesu in die Welt, mit seinem Erlösungswerk, hat er die Zeitenwende geschafft, hat den Menschen einen neuen Weg eröffnet, dass der Mensch herauskommt aus seinem Unmündigsein, aus seiner Versklavung, durch die er durch seine eigene Schuld geraten ist. Damit er, und das ist das Zweite, damit er die erlöste, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Kindschaft empfingen. Jesus kam in einer Zeit, in der die Welt für das Gericht Gottes reif war. Und in dieser Zeit, wo die Menschen ihrer Würde sich entledigt hatten, wo sie zu Sklaven geworden sind, kam Jesus, wurde ein Sklave, äußerlich gesehen, und hat doch innerlich diesen Weg des Vaters bis zum Ende ungebeugt durchgegangen. Und darum liegt in dem, was er getan hat, für unser Leben die Hoffnung. Welche Riesenchancen bringt der Sohn Gottes mit sich? Er, der wahre, der freie Sohn Gottes, kam mit dem Ziel zu uns Menschen, uns zu wahren, freien Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Jesus hat nicht nur Großes für uns getan, er will auch Großes an uns tun und in uns bewirken. In einem Lied heißt es einmal: Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. Unverhüllt sieht er dich und mich in unserer Sünde, unserer Versklavung, zeigt dir zugleich dein neues Bild, das er in dich hineinlegen will, das er zum Vorschein bringen möchte. Hast du schon in dem göttlichen Kind und Sohn, dem Freien, hast du in ihm schon dein neues, dir von Gott zugedachtes Bild entdeckt? Nimm es mit Freude an. Du kannst es tun, weil all das, was dich versklavt, Jesus auf sich genommen hat, damit er dir deine Freiheit und seine Herrlichkeit geben kann. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Schau auf Jesus heute Morgen, erblicke in ihm dein neues Bild. Wer das tut, der wird zugleich auch frei von der Lüge, als ob selbstherrliche Freiheit und Macht der Weg zum Leben wäre. Was bedeutet nun das, was Jesus bringt für unseren Alltag? Zum einen, Christus nimmt auch dich heute nicht heraus aus den äußeren Zwängen. Aber inmitten dieser Welt gibt er dir eine einzigartige Würde, seine Herrlichkeit. Nehmen wir mal das Beispiel der Leistungsgesellschaft. Auch wir Christen sind nicht aus der Leistungsgesellschaft herausgenommen. Es gibt für Christen keine Sonderregeln. Wir unterliegen genau den Regelungen in den Betrieben wie alle anderen auch, obwohl wir Kinder Gottes sind. Aber Jesus kann mitten in dieser Ellbogengesellschaft uns unsere Würde, unsere Freiheit wiedergeben. Diese Gesellschaft, in der wir leben, gibt dir Ansehen und Anerkennung nur, wenn du ihre Bedingungen erfüllst. Indem du etwas leistest, was dich stark und überlegen macht anderen gegenüber, da wo du keine Schwäche zu erkennen gibst, wo du dich durch deinen Erfolg gegen andere durchsetzt, Das ist der Weg, in der Menschen heute meinen, Anerkennung zu bekommen, und die Gesellschaft gibt sie ihnen auch. Wie viele lassen sich versklaven, indem sie danach leben, indem sie ihre Anerkennung, ihren inneren Wert davon abhängig machen, dass andere ihnen zustimmen dabei. Dann werden Menschen zu Sklaven ihrer eigenen Bestrebungen, indem sie das davon abhängig machen. Dadurch sind so viele Menschen heute getrieben und gehetzt, weil sie nicht zur Ruhe kommen, weil sie immer noch mehr machen und mehr beweisen müssen. Sie werden zu Ehrsüchtigen, die eigene Ehre ganz im Vordergrund steht, zu Workaholics, zu Arbeitssüchtigen. Und manch einer verkauft dadurch seine Seele, verkauft seine Würde, wird korrupt. Nicht nur in den Führungsetagen mancher Unternehmen und drohen in dieser Sklaverei zugrunde zu gehen. Jesus ist gekommen, um dich, um mich, wenn wir auf diesem Weg sein sollten, zu befreien. Und wenn wir auf ihn zurückfallen wollen, uns zu bewahren. Wir brauchen unseren Lebenswert nicht von dem abhängig machen, was wir tun oder leisten, sondern unser tiefster Wert liegt darin, dass wir Gottes Kinder sind. Auch das ist in diesem Zusammenhang unserer Gesellschaft so unendlich wichtig, dass wir es verinnerlichen, mitten in dieser Zeit und Welt, in der wir leben. Da finde ich bitte das Evangelium so praktisch, da wird es so aktuell, bis zum heutigen Tag, in dem es dir und mir die Würde gibt, nicht mitzumachen bei dem unwürdigen Spiel unserer Tage, soweit es möglich ist. Es kommt darauf an, aus dieser Beziehung zu leben mit dem Herrn, unseren Lebensweg zu gehen, unseren Lebenswert zu beziehen, um mitten in einer auf Leistung und Stärke getrimmten Gesellschaft deine dir Gott gegebene Würde zu erkennen und deine wahre innere Freiheit zu bewahren. Du darfst frei davon werden, wie dich andere Menschen nach dem Maßstäben dieser Welt entweder hochleben lassen oder fallen lassen. Es hat mich mal beeindruckt, wie ein lebendiger Christ mir sagte: Jesus hat meine Seele geheilt. Ich darf mich über die Würde freuen, die er mir tatsächlich gegeben hat. Da war etwas von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu spüren. Ein zweites: Wie Jesus in dieser Welt und ihren Bedingungen den aufrechten Gang bewahrte, dürfen wir nun dasselbe lernen. Zu Persönlichkeiten werden, die unerschrocken zu ihren Überzeugungen stehen, auch wenn sie unpopulär sind und gegen den Geist und gegen den Strich dieser Zeit gebürstet. Statt angepasst und stromlinienförmig überall glatt durchzukommen, lieber nicht konform, nonkonform zu leben, etwa sich nicht von der Macht der Medien beeinflussen zu lassen, die heute mehr denn je bestimmen wollen, was Werte sind, die zählen, was Lebenswerte, worauf es ankommt, was wahrgehalten werden soll. Wer sich daran anpasst, der hat verloren. Denn auch das gehört doch zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, die Freiheit von der Menschenfurcht. Aus Angst, Menschen können uns ihre Zustimmung entziehen oder ihr Wohlwollen, halten wir lieber den Mund. Wir sagen nicht klar, was wir denken, lassen uns verbiegen, reden und handeln Menschen gefällig und werden so Knechte der Menschen. Ich glaube, dass das auch ein Kampf ist, in dem wir stehen. Dass man nicht ein für alle Mal so dasteht und alles an einem abprallt, sondern immer wieder bedarf es dem Blick auf ihn, von dem her wir diese Würde haben und die Kraft gewinnen. Es liegt daran, unsere Probleme, dass wir in uns selbst einfach nicht genügend Rückgrat haben, weil unsere Selbstachtung zu schwach ausgeprägt ist. Aber hier gerade will ja die Veränderung ansetzen, wenn wir uns bewusst werden, ich habe meinen Wert und meine Würde vor Gott. Durch Christus bin ich wer? Ein Sohn, eine Tochter des höchsten Königs. Was können wir Menschen tun? Ein König braucht sich aufgrund seiner Stellung vor keinem Menschen zu fürchten. Seine Stellung verleiht ihm eine Würde, die ihn ganz gelassen macht. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ist eine königliche, denn daraus allein erwächst uns die Kraft zu einer inneren Unabhängigkeit, in der wir allein unserem Herrn verpflichtet sind, indem wir allein ihm zu Gefallen trachten, indem wir allein ihm Rechenschaft schuldig sind und niemandem anders. Letztlich brauchen wir nur an seinem Urteil interessiert zu sein. Und soweit die Beurteilung oder Kritik anderer Menschen mit seinem Urteil übereinstimmen. Aber letztendlich entscheidend ist immer sein Urteil, seine Meinung. Paulus sagt, es interessiert mich nicht, von einer menschlichen Tat beurteilt zu werden. Der Herr ist es. Nicht einmal ich kann mich richtig beurteilen. Der Herr sieht das Herz. In den Sprüchen steht, Kapitel 29, Vers 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wir brauchen immer wieder neu diese Vergewisserung, die bewusste Beziehung zu unserem Vater als Söhne und Töchter. Und dazu hat er uns ein kostbares Geschenk gemacht, dass wir es nicht einmal selbst produzieren brauchen. Vers 6 heißt es, weil ihr nun Kinder seid, hat er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Das finde ich eine der herrlichsten Beschreibungen des Heiligen Geistes, dass der Sohn, der Geist des Sohnes in unseren Herzen, Jesus, der in uns lebt und unsere Schreie und unser Anliegen aufgreift. Wir tragen den Schrei des Kindes in uns, will ich einmal sagen. Den Schrei des Kindes Gottes, der unbekümmert zu seinem himmlischen Vater kommt und sehnsuchtsvoll nach seiner Hilfe bittet, manchmal auch Angst erfüllt, aber doch immer im Vertrauen, dass der ein Gott und Vater ist, der mich liebt, dessen Kind ich bin. Der Geist Jesu schreit in uns, Abba, Vater, dass wir ihm da Raum geben und das empfinden und sagen, ja, danke. Und dann heißt es noch, bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Und dann, was heute Morgen schon anklang, nicht nur Kind, sondern auch Erbe durch Gott. Dies zu vertiefen, würde uns jetzt überfordern, auch die Zeit. Aber es ist dennoch wichtig, dass Kinder immer Erben sind. Ich meine, in erster Linie sind wir Erben Gottes und damit Erben des ewigen Lebens. Dieses ewige Leben beginnt aber schon heute. Kind Gottes sein heißt heute schon einen Vorgeschmack zu haben auf die zukünftige Herrlichkeit. Und das darf uns getrost machen, unsere Blicke abwenden von allem, was uns runterziehen will, hin zu dem, der uns zu sich hinzieht, unser Leben gestalten will. Diese Welt braucht Persönlichkeiten, die in das Bild Christi gestaltet werden, überall, wo wir leben und wo wir sind. Wo wir versagen, da haben wir die Möglichkeit, in die Vergebung zu gehen, zu bereuen und wieder neu Vergebung zu empfangen und uns neu wieder auf Jesus hin auszurichten, das Bild, das er für uns gedacht hat, dass er in uns ist. Das Bild freier Söhne und Töchter Gottes. Die Welt braucht diese Persönlichkeiten in dieser Zeit und dieser Welt, dass wir wahre Menschen des neuen Zeitalters werden, das seit und mit der Geburt Jesu angebrochen ist und das dann endet, wenn er in sichtbare Macht und Herrlichkeit wieder zurückkommen wird und alles vollenden wird. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, um die so unter dem Gesetz waren zu erlösen, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. So bist du nicht mehr Knecht, nicht mehr Sklave, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Halleluja. Amen.